das Bild, was wir jetzt sehen, unter dem Titel Auf die Vision kommt's an, greift das auch auf. Das, was zählt, ist die Liebe, mit der du es tust. Du musst wissen, wofür du es tust. Dann vielleicht kannst du noch mit mehr Liebe Dinge tun, die du tagtäglich tust, auch in einer Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde sein für andere, für einander, aber auch für andere Menschen. Wir wollen, dass wir unsere Liebe Gott zeigen und dass wir es auch gemeinsam tun. Wir möchten das gemeinschaftlich tun. Wir möchten ein Ort des Vertrauens, der gegenseitigen Annahme und auch ein Raum der Heilung sein. Und wir möchten aneinander dienen mit Liebe. Wir möchten wachsen im Glauben und wir möchten uns gegenseitig Hilfe sein, dass wir reifen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass diejenigen, die schon länger mit Gott, mit Jesus unterwegs sind, diejenigen anleiten können, die gerade am Anfang des Weges sind. Und wir wollen das nicht für uns behalten, sondern unser Auftrag ist, zu anderen Menschen zu gehen und ihnen das Evangelium zu sagen, damit sie gerettet werden, damit sie einen Sinn in ihrem Leben finden und damit sie mit Gott leben und wiederum in diesen Kreis hineinkommen, in eine Gemeinde und dass sie wiederum Gott anbeten, dass sie die Gemeinschaft genießen, dass sie wachsen im Glauben, dass sie anderen dienen und wiederum andere zu Jesus führen. Heute geht's um dieses Thema Dienst. Da fragt sich vielleicht jemand oder einer oder andere, was will er darüber jetzt noch sagen? Ich habe dieses Thema schon gestreift bei den beiden vorherigen Themen, sowohl bei dem Thema Anbetung als Lebensstil, wie auch bei dem Thema Gemeinschaft. Was kommt nun jetzt, fragt man sich. Soll ich denn noch einmal der Gemeinde sagen, dass wir Mitarbeiter brauchen? Soll ich jetzt Appelle hier von mir geben? Das ist doch klar, wie die Sonne. Wir als eine Freikirche leben davon, dass alle mehr oder weniger Mitarbeiter sind. Ansonsten würden wir überhaupt nicht existieren können. Wir können uns das nicht leisten, was sich auch größere Kirchen leisten, dass sie hauptsächlich ihre Arbeit durch Hauptamtliche machen. Und das ist auch biblisch so, wenn wir dasselbe durch unsere Dienste tun, mit den Gaben, mit denen Gott uns beschenkt hat. Also, soll ich noch mehr tun? Wo sind die anderen, die so gut wie gar nichts tun? Ich habe mir das überlegt und viel gebetet und mich entschieden, beim Thema Dienst einen etwas anderen Akzent setzen, als das, was man vielleicht erwartet. Also keine Angst, es wird kein Druck ausgeübt. Ein Text aus dem 2. Timotheusbrief. Dort lesen wir nach der Luther-Übersetzung: Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit im Leben. Dulden wir, so werden wir mit ihm herrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Himmlischer Vater, was für Worte. Wir bitten dich darum, dass wir es begreifen. Wie treu bist du und wie treu du zu uns stehst. Bitte segne uns und erschließe uns dieses Wort und schenke, dass dieses Wort lebendig wird und Kraft in uns gewinnt, auslöst, damit wir mit dir so leben können, dass wir jeden Tag neu wachsen und reifen. Im Namen Jesu. Amen. Es soll heute um das Thema Treue gehen. Gottes Treue, aber auch unsere Treue. Da haben wir von gehört. Ich frage mich oft, wie wird es sein, wenn wir eines Tages am Ziel ankommen. Wir stehen sozusagen vor dem himmlischen Jerusalem, sehen die goldene Stadt und unsere Zeit auf dieser Erde ist schon zu Ende. Und dann fragen wir uns, wird man uns reinlassen? Was meint ihr? Das ist keine Frage von einer Karnevalveranstaltung. Wollen wir den reinlassen? Nein. Wird uns Gott reinlassen, wenn wir mit ihm gelebt haben? Was meint ihr? Ja, so ist es. Wenn wir Gott mit Gott gelebt haben, er lässt uns rein. Und wer das nicht glaubt, da braucht er mehr Glaubensgewissheit. Da braucht man mehr Gottes Wort. Da braucht man mehr Gebet und Bestätigung. Wir werden alle einmal vor Gott ankommen. Und ich gehe davon aus, dass viele von uns ziemlich mitgenommen sein werden. Manche Schrammen, manche Wunden. Die Reise war sehr beschwerlich. Vielleicht kommen wir dort blutig an, mit aufgeschlagenen Knien, zerschlagen, humpelnd. Und wir werden nur zu gut wissen, dass wir oft versagt haben. Aber Gott, unser Vater, Jesus Christus, unser Retter, und der Heilige Geist, unser Tröster, sie werden da ein Licht ins Fenster gestellt haben und über der Tür wird eine große Überschrift stehen: Willkommen daheim. Wir haben dich schon erwartet. Was für ein genialer Tag wird es sein. Wenn wir das so glauben, wenn wir diese Glaubensgewissheit haben, dass das Leben eines Christen so endet, dann haben wir ganz andere Einstellung. Dann legen wir ganz andere Einstellung auf den Tag. Drei Punkte zu diesem Thema. Dienen, weil Gott treu ist. Was für Vorstellungen von Dienst haben wir? Was ist die feste Grundlage unseres Dienstes? Und das dritte, drei kurze Empfehlungen für unseren Dienst. Ich bin immer wieder in verschiedenen Gemeinden und begegne immer wieder verschiedenen Christen. Ich sitze auch in verschiedenen Gremien von verschiedenen Kirchen. Und dabei lerne ich viele schöne Dinge kennen. Auch viele Menschen, die mich inspirieren, faszinieren, von denen ich was lerne. Aber ich erfahre auch Unerfreuliches. Ich war vor einigen Monaten in einer Gemeinde und traf ein Ehepaar, beide engagierte Christen. Er war der Leiter der Gemeinde und da merkte man im Gespräch, wie ihre Augen blitzen und glänzen, wenn sie über Gemeinde, über den Glauben reden. Die sind richtig hingegebene Jünger Jesu, faszinierend. Und auf einmal wird es ganz persönlich. Plötzlich wird es ganz still und auf einmal fragt mich die Frau, was macht man, wenn man keine Freude mehr hat, wenn man in die Gemeinde geht? Oha. Wenn man immer wieder von denen angegriffen wird, die immer besser wissen, aber wenn es drauf ankommt, nicht zu sehen sind. Wie geht man damit um? Ich hörte mir das an und mir kamen die Tränen. Weil ich dachte, Mensch, das sind diejenigen, die mit blutigen Knien sozusagen ihren Dienst tun und die kriegen nur Rückschläge, Seitenhiebe. Und wisst ihr was? Auch ich selbst erlebte verschiedene Zeiten in verschiedenen Gemeinden. Auch, dass man mir in den Rücken gefallen ist, und zwar Leute, von denen ich nicht erwartet hätte. Und bei all dem trage ich in mir eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht nach einer gnadenvollen Mitarbeit in jeder Gemeinde, auch in unserer Gemeinde. Ich sehne mich nach einem in Gottes Wort gegründeten Christsein, wo es viel Treue und Barmherzigkeit gibt. Dass wir barmherzig miteinander umgehen, egal was und wie viel einer macht. Ich sehne mich danach, dass wir erkennen, welche Hindernisgestalten wir manchmal sind und vielleicht anderen im Wege stehen und wie sehr wir alle von Gottes Treue abhängig sind, von seiner Gnade. Ich sehe mich nach einem schmalen Weg, zu dem wir durch das Wort Gottes eingeladen sind, der manchmal nicht bequem ist, auf dem es einen nicht friert, sondern wo man Wärme empfindet und Liebe und Annahme. Und ich sehne mich nach einer Frömmigkeit, wo einem der Atem nicht schwerfällt, wo man nicht die Befürchtung hat, ich ersticke hier. Ich wünsche mir jeglichen Verzicht auf Manipulation in der Gemeinde. Und umso mehr wünsche ich mir, dass Gottes Geist handelt. In allen Gemeinden, auch bei uns. Aber was bedeutet das? Was bedeutet eine verantwortungsvolle Mitarbeit? Was bedeutet das für einen glaubwürdigen Dienst als Christ? Was heißt überhaupt glaubwürdig? Heißt das immer mit ganzer Kraft? Immer volle Pulle, bis unser Tachometer dann auf einmal nicht mehr weitergehen kann? Wir wissen doch, dass unsere Kraft nachlässt. Und wir haben bei uns viele ältere Geschwister, die haben so viel in ihrem Leben getan, auch in der Gemeinde. Und man kann nicht immer mit Lobpreis auf den Lippen alle Dienste tun. Irgendwann hat man nicht so viel Kraft. Manchmal wird es mir ganz schwindelig, was da alles so gefordert wird von einem in der Gemeinde Jesu. Wer von uns kann so leben? Keiner. Was darf ich, was darf ich nicht? Sind die Ansprüche, die wir aneinander stellen, Gottes Ansprüche? Sind die Erwartungen an einen Gemeindeleiter, Gemeindepastor, an die Gemeindeleitung, Gruppenleiter, wen auch immer aus dem Küchenteam oder Kaffeeteam, aus unserem Lebensraum, sind diese ganzen Erwartungen Gottes Erwartungen? Deckt sich unsere Vorstellung von der Gemeinde Jesu mit dem, was sich Jesus von seiner Gemeinde vorstellt? Wir können so schnell daneben hauen. Wir können so schnell uns daneben benehmen und gefangen sein im Raster unserer Vorstellungen. Und das spielt auch eine Rolle, unsere Erziehung, unsere Vorprägung, Gewohnheiten, Traditionen, irgendwelche Weltanschauungen, die uns irgendwann in der Kindheit erfasst haben. Wir wissen oft nicht, wie falsch wir liegen. Und ich gebe euch ein krasses Beispiel dafür, wie sehr jemand daneben liegen kann. Nämlich, das sind zwei Menschen. Das muss man schon sagen. Das sind zwei Menschen. Genau. 1936 wurde Max Schmeling, das war ein Deutscher, Boxweltmeister im Schwergewicht. Er hat einen K.O.-Sieg errungen über Joe Louis in der 12. Runde. Da haben sich Leute gefreut, sage ich euch. Wie das Weiße in Deutschland, aber auch in Amerika, die Weißen. Gott hat eindrucksvoll erwiesen, dass die weiße Rasse besser ist. Klickt's bei euch? Christen haben das so gedacht. Aber ein Jahr später, 1938, also fast zwei Jahre später, wurde Joe Louis Weltmeister. Er hat nämlich in der ersten Runde den Max Schmeling nach nur 2 Minuten 40 Sekunden K.O. geschlagen. In Deutschland war man sehr traurig. Ich würde sagen, da spielen noch andere Sachen eine Rolle. 38, hallo, ihr wisst Bescheid. In den weißen Teilen der USA brach daraufhin eine theologische Diskussion los. Und das ist kein Witz. Wie konnte Gott zulassen, dass ein Niger Weltmeister wird? Hä? Ihr könnt nachlesen. War das Gericht Gottes? War das ein Angriff der finsteren Mächte auf die USA? In den Zeitungen schrieb man von Harmageddon. Das ist eine Anspielung auf ein Zitat aus der Johannes-Offenbarung. Vom Kampf des Guten gegen den Bösen. Was war passiert? Eine bestimmte Frömmigkeit, gepaart mit Ignoranz, Halbwissen, Dummheit, übersah das Wesentliche. Und das passiert immer wieder. Heute weinen wir darüber. Vielleicht sogar ein bisschen lachen. Wie blöd musste man gewesen sein. Die Christen damals. Aber das entspricht einer immer wiederkehrenden Gefahr bei uns Christen. Das muss nicht so doll sein wie hier. Das sind manchmal kleinere Sachen. Man lebt in der Überzeugung, Gott will das so. Gott will, dass es Sklaverei gibt. Gott will, dass es eine Rassentrennung gibt. Gott will dies oder jenes. Und dann versteht man sich als Christ siegreich, weil wir was Besseres sind als alle anderen. Die meisten Beschreibungen eines siegreichen Lebens stimmen mit der Realität nicht überein. Manchmal pflegen wir Klischees auf Kosten der Wahrheit. Wir fragen zu wenig, wie es uns wirklich angeht in unserem Alltag. Was erwarten wir eigentlich? Ja, bei mir läuft immer wieder was schief. Und vor ein paar Tagen auch. Ich habe um eine bestimmte Sache gebeten und Gott hat das Gebet nicht erhört. Kommt vor. Auch bei mir. Ich habe es nicht verstanden, weil ich dachte, Mensch, das ist so eine gute Sache, ist offensichtlich. Obwohl es nichts Spektakuläres war, wofür ich gebeten habe, eine konkrete Bitte im Alltag. Gott hat es nicht gehört. Ich grübelte darüber nach und da fiel mir ein ganz frommer Mann ein, aus dem Alten Testament, der Jona. Ihr wisst, das war ein mächtigerner Missionar. Gott wollte ihn nach Ninive, in eine Heidenstadt, in ein fremdes Land schicken und sein Wort weitergeben. Er ging hin, es war heiß, setzte sich unter eine Staude, die Gott hat wachsen lassen. Und nun sitzt er dort im Schatten, freut sich und guckt und lächelt über die Heiden dort. Die sind sowieso verloren. In der Nacht kommt ein Wurm, nagt an der Staude. Und am Morgen ist die Staude verwelkt. Und die Sonne knallt auf seine kahle Birne. Und er sitzt ohne Sonnenschutz da. Und wisst ihr, wie er reagiert? Der hat Mitleid mit den Leuten, die werden da alle verloren gehen in der Stadt. Nein, der große Prophet sagt, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust, ich gehe zurück nach Hause. Ich will lieber tot sein als leben. Auf gar keinen Fall zu denen dahin. So viel zum Thema glorreiche Mitarbeit im Reich Gottes. Manchmal spielen kleinere Dinge, die mit unserem Alltag zu tun haben, eine so große Rolle, dass wir Gottes Aufträge hinschmeißen oder zumindest uns weigern, mitzumachen. Da sind wir völlig von der Rolle. Was erwarten wir eigentlich, wenn wir als Christen leben in einer Gemeinde? Dass unsere Ehen immer glücklich sind? Kein Streit, gar nichts? Dass unsere Gesundheit unverwüstlich ist? Dass wir vielleicht mindestens 100 Jahre alt werden? Dass Mitarbeiter Arbeit im Kindergottesdienst oder hier im Musikteam, im Lebensraum immer solche Freude macht, dass man es kaum aushalten kann? Oder dass unsere Aktienwertpapiere immer so steigen, nach dem Motto, wir haben es verdient? Nein, an diesen Vorstellungen scheitern wir manchmal. Das verdirbt uns manchmal, diese Vorstellungen, falsche Vorstellungen, unsere Mitarbeit im Gottesreich. Denn unsere Ehen glücken nicht immer. Wir sind nicht immer gesund. Und finanziell muss es uns nicht immer gut gehen. Und der elende Krebs macht vor Gottes Kinder auch nicht Halt. Denn Mitarbeit über die Jahre hinaus ist oft nicht die Frage der Lust, sondern der Treue. Bei der Mitarbeit im Reich Gottes, beim Dienst im Reich Gottes, geht es nicht in erster Linie um Lust, dass man so viel Freude hat. Das ist gut, wenn es zusammenpasst. Es geht vor allem um die Treue. Und da sollen wir aufhören, uns was vorzumachen. Auch aufhören, eine Frömmigkeit zu leben, die die Schwachen scheitern lässt und die Starken zu Pharisäern erzieht, die sich über die anderen erheben. Das Neue Testament zeigt uns ein ganz anderes Bild vom siegreichen Leben als Christ. Treue zu Christus, das ist das Entscheidende. Treue zu Christus. Da möchte ich kurz über Petrus sprechen. Petrus, das ist einer der Apostel, einer der Mitarbeiter. Er war im Leitungskreis Jesu. Er war ein Beispiel für Leidenschaft. Ein bisschen aufbrausend. Ein Fels, der später zu einer Art Sandhaufen wurde. Er hatte ganz besondere Beziehung zu Jesus, die war aufgebaut auf seine vermeintliche Fähigkeit, alles gut machen zu können. Und deshalb hat ihn das später so hart getroffen. Er glaubte, seine Beziehung zu Jesus wäre abhängig von seiner erbrachten Leistung. Je mehr und je besser er das macht, umso besser steht er zu Jesus. Und genau daran scheitert er. Viele von uns haben das gleiche Problem. Wir meinen, wir betreiben so eine Art Tauschhandeln mit Gott, mit Jesus Christus. Er wird uns mehr lieben, wenn wir gut, moralisch und fleißig sind. Dann kann er uns lieben, nur dann. Und dann passiert etwas Schreckliches. Und da sollen wir alle jetzt genau zuhören. Denn das ist ganz wichtig. Wir leben so, dass er uns lieben kann, statt zu leben, weil er uns schon immer geliebt hat. Das ist der entscheidende Punkt. So zu leben, weil er uns liebt. Daran scheitern wir, wenn wir es nicht verstanden haben. Wenn wir es nicht verstanden haben, dann verfallen wir in eine Art Gesetz, wie im Alten Testament. Statt zu leben, weil er uns schon immer geliebt hat. Und das ist das Evangelium. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel. Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und daraus entwickelt sich eine Mitarbeit, auch der Dienst. Aus diesem Bewusstsein, aus dieser Erkenntnis, die auch Dankbarkeit bewirkt. Wenn die Liebe Gottes mein Herz und dein Herz nicht berührt, und zwar immer wieder. Dein Leben ist so berührt, dass du dein Leben ihm hingibst. Wenn Mitarbeit für dich nicht zu einem Dankeschön an den Schöpfer und Retter wird, dann wird es ganz schwierig. Dann wird es sehr mühsam. Leider vergessen wir oft, was Gnade Gottes ist. Wir vergessen, dass wir von Gottes Treue leben. Er steht treu zu uns, auch wenn wir nicht treu sind ab und zu. Aber er steht immer treu zu uns. Und das zu wissen, entlastet, entspannt. Wir würden hier nicht sitzen, wenn Gott nicht treu wäre. Da wären die Reihen hier sehr gelichtet. Oder vielleicht wäre der Raum ganz leer. Da hätten wir keine Chance. Wir haben doch gelesen, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er wird treu bleiben. Unser Dienst ist nicht echt, ist nicht authentisch, wenn wir uns an einen bürgerlichen Lebensstil zu sehr gewöhnt haben, wenn wir tolle Geschichten aus der Bibel erzählen. Unser Dienst ist nur kraftvoll und echt, wenn wir treu zu Gott stehen und wir versuchen es, treu zu stehen. Auch wenn wir durchgeschüttet werden, ab und zu durch unser Versagen. Wenn wir niedergeschlagen sind, wie der Petrus, sind wir trotzdem diejenigen, die von Gott geliebt werden, weil er treu ist. Nochmal zurück zu Petrus, zu unserem großen Vorbild. als für Petrus die Nagelprobe kommt, als ihm eine einfache Frau eine einzige Frage stellt, ob er zu diesem Jesus gehört, da versagt er kläglich. Nicht einmal, sondern dreimal. Das hat Jesus ihm schon vorausgesagt. Er beteuert unter Eid, dass er mit Jesus nichts zu tun hat. Den kennt er gar nicht. Und dann geht er hinaus und weint bitterlich. Das tut ihm sowas von leid. In wenigen Augenblicken ist seine ganze Selbstsicherheit wie weggewischt. Da ist er ganz klein, dieser große Angeber geworden. War damit alles zu Ende? War die Mitarbeiterkarriere vorbei? Nein, denn jetzt kommt das Evangelium und da können wir was von lernen. Einige Tage später, das war schon nach Ostern, nachdem Jesus auferstanden ist, hängen die Jünger rum am See und gucken in die Sonne, fangen ein bisschen Fische und die sind ohne Perspektive und schlagen die Zeit mehr oder weniger tot und versuchen noch ein bisschen Geld zu verdienen. Petrus ist auch dabei. Und dieser auferstandene Jesus Christus stellt Petrus an diesem Morgen dreimal dieselbe einfache Frage. Petrus, hast du mich lieb? Keine Vorhaltung, keine Gardinenpredigt, keine Vorwürfe, kein Misstrauensantrag, nur diese eine Frage dreimal. Und das ist das, was Gott von mir und von dir an diesem Morgen wissen möchte. Janusz, hast du mich lieb? Uwe, hast du mich lieb? Geht durch die Reihen, stellt jedem von uns die gleiche Frage. Hast du mich lieb? Und Petrus ist sowas von betroffen, dass er zitternd sagt, Herr, du weißt doch alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und sicherlich war damit auch gemeint, Herr, du weißt, dass ich mein Bestes geben wollte. Ich habe mich das so fest vorgenommen, immer zu dir zu stehen. Ich wollte doch treu sein und bin nicht trotzdem hingefallen. Ich habe versagt. Ich habe dir alles versprochen, aber nichts gehalten. Aber eins weiß ich, trotz all dem, ich liebe dich. Und was antwortet Jesus? Wer weiß es? Weide meine Schafe. Petrus bekommt noch einmal einen Auftrag, einen großen Auftrag. Und da merken wir, dass Gottes Treue kein Ende hat. Und das ist das Evangelium. Statt mit Ablehnung reagiert Jesus hier mit dem gnädigsten Komplimenten, den man sich nur vorstellen kann. Er vertraut Petrus die Gemeinde an. Toll. Das ist Absicht, behaupte ich. Denn nur jemand, der selbst einmal versagt hat, kann auch andere verstehen und anleiten, die versagen. Nur der, der selber Gottes Liebe und Vergebung erfahren hat, kann auch liebevoll und gnädig und barmherzig mit anderen umgehen. Unglaublich. Es erfüllt sich an diesem Mann, an Petrus, eine Zusage Gottes aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 51, das haben wir vorher gehört. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz. Und das wird Gott nicht verachten. Da fängt eigentlich unser Dienst an, wenn wir so weit sind. Da fangen wir uns danach zu sehnen, dass Gott uns vergibt und die Kraft schenkt für all diese Dienste und auch die Treue für all diese Dienste, die wir tun. David wusste es, was es bedeutet zu versagen. Ist es euch schon mal aufgefallen, mit wem Jesus im Neuen Testament am härtesten ins Gericht geht? Mit wem? Mit Pharisäern, mit Schriftgelehrten. Seltsamerweise nicht mit den Leuten, auf die wir uns gerne einschießen. ohne die Wahrheit zu unterdrücken, wendet er sich voll Liebe an die Sünde, an die Versager, an die, die am Rande der Gesellschaft sind, die aussortiert wurden, eben von den Schriftgelehrten und von Pharisäern. Er wendet sich voll Liebe den Sündern zu und hat ein herzliches Erbarmen mit ihnen. Er unterdrückt nicht die Wahrheit, aber er hat herzliches Erbarmen. Aber er predigt so richtig Gericht, wenn er auf Betonköpfe trifft. Da zerschlägt er sie. Da sieht man die Splitter fliegen. Auf die Rechtgläubigen mit kalten Herzen. Auf die, die es fertigbringen, unversöhnt nebeneinander zu sitzen in einer Kirchenbank. Auf die, die immer Recht haben und es nie schaffen zu sagen, es tut mir leid, meine große Schuld. Ich habe mich vertan. Meine Lieben, dahin möchte ich persönlich. Und ich wünsche mir, dass wir dahin kommen als Gemeinde. Ich will zu meiner Schwachheit stehen und zu meinen Fehlern, in dem Bewusstsein, dass Gott mir vergibt. Ich will ehrlich vor Gott dastehen und zu Jesus sagen, ja, ich habe dich lieb. Trotz all dem. Ich will Gottes Geist gestatten, auch mich zu verändern. Ich will erfahren, wie es mit mir weitergeht. Und ich will darüber staunen, dass ich mitarbeiten darf und nicht mitarbeiten muss. Dass ich hier mit Freude predige und nicht, weil ich es muss, weil es mein Job ist, wofür ich Geld bekomme. Versteht ihr das? Und das wünsche ich uns allen, egal was wir tun. Ich möchte, dass wir uns alle immer wieder an die erste Zeit mit Jesus erinnern. An die heiligen Momente in die Nähe Gottes, wo wir eine Wende in unserem Leben erlebt haben, wenn wir sie erlebt haben. Dass wir uns zu Jesus, zu Gott bekehrt haben. Dass wir eine Neugeburt erlebt haben, mit dem Heiligen Geist wurden wir erfüllt. Und dass wir die erste Liebe immer wieder und neu entdecken. Das ist so wie in einer Ehe. In unserem Leben werden andere Dinge wichtig. Und Jesus wird auf einmal zu einem alten Freund, vielleicht zu einem Kumpel, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und wenn man ihn sieht, da kann man ihm noch eventuell von der anderen Straßenseite zuwinken. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir uns für den breiteren Weg entschieden haben, weil es bequemer ist. Wir tauchen in die allgemeine Routine und wir verlieren Jesus aus den Augen. Und unsere Leidenschaft für Gott, die Dankbarkeit. Ja, wir können uns alle, jeder von uns, von Gott entfernen. Unser Leben wird dann verarmen, unsere Mitarbeit wird darunter leiden, unser Gebet. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir dürfen zurückkommen. Wir dürfen zurückkommen, immer wieder. Wir können das zum ersten Mal tun, zu Jesus kommen, umkehren und sagen, mit dir möchte ich mein Leben führen, dir möchte ich dienen. Sag mir, was ich zu tun habe. Wir können das aber wieder tun. Und Jesus will nur das eine wissen. Hast du mich lieb? Hast du mich heute immer noch lieb? Vielleicht noch mehr als früher. An der positiven Beantwortung dieser Frage entscheidet sich alles. Jeder Dienst im Gottesreich. Alles, was wir tun. Alles. Und wenn wir es nicht tun, aber mit Ja antworten, dann werden wir anfangen, was zu tun. Weil wir nicht anders können. 3 Tipps zum Schluss. 3 Empfehlungen. Das erste ist, fange im Kleinen an. Wenn du feststellst, ich bin seit 40 Jahren in dieser Gemeinde oder seit 15 oder ich bin gerade frisch in die Gemeinde gekommen, dann fange immer klein an. Im Markus Evangelium Kapitel 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern, bei euch sollte es aber nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave, der Diener von allen anderen sein. Gott vertraut uns eine größere Verantwortung an, wenn wir uns auch im Kleinen bewährt haben. Wie er das sagt im Matthäus Evangelium Kapitel 25, da lobte ihn sein Herr. Gut so, Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Es ist keine Schande, mit einem kleinen Dienst anzufangen. Es ist keine Schande, sich auszuprobieren, verschiedene Dienste, bis Gott uns den Platz gezeigt hat, der unseren Gaben, unserem Kräfteverhältnis entspricht, auch unserem Alter. Fange im Kleinen an. Immer wieder. Das Zweite, lass dich verändern. Man bleibt jung, wenn man ein Gespür bewahrt für das, was gut und schön und groß ist. Wenn wir noch zuhören können, wenn wir noch staunen können über Gottes Wunder, und da gibt es Unmengen davon, behüte dein Herz, damit es nicht zynisch und sarkastisch wird. Gerade in der Gemeinde Jesu. Dass du nicht sarkastisch redest über andere, die mit voller Hingabe Gott dienen und anderen. Zynismus ist der Tod einer Gemeinde. Denn darüber geht unser Herz kaputt. Schlimm ist es, wenn wir uns nicht mehr korrigieren lassen. Man kann und soll sich immer wieder selbst fragen, sodass es zu einer Art Test werden kann, wann war es das letzte Mal, dass ich auf eine Kritik gesagt habe, ja, du hast eigentlich recht. Hier liege ich falsch. Aber ich möchte mich nachbessern. Vielleicht sind welche unter uns, die das noch nie gesagt haben, weil sie meinen, Gott hat sie mit der Gabe der Unfehlbarkeit beschenkt. Da gibt es nur einen, der das behauptet. Er heißt Papst. Papst. Aber das ist eine falsche Einstellung. Vielleicht sind welche unter uns, die das noch nie gesagt haben, Gott, ich habe mich geirrt. Ein Mensch wird arm, wenn er keine Ideale mehr hat, keine Visionen. Wenn er bitter und pessimistisch ist selbst und sich selbst zerstört, weil er nie zugeben kann, dass er auch Fehler macht. Gott bewahre uns davor. Vor solchen fehlerlosen Menschen und Christen. Das Letzte. Wage es mit Jesus, auch wenn es schwierig werden könnte. Wenn wir versagen oder wenn uns etwas quer kommt, das sind wir schnell an einen Punkt angelangt, wo wir alles hinschmeißen wollen. Das ist die einfachste Lösung. Da gehe ich halt. Macht selber. Aber Versagen wird uns unser Leben lang begleiten. Wenn wir selber nicht versagen, dann versagen die anderen. Und da haben wir damit zu tun. Und da ist die Barmherzigkeit gefragt, von der wir gerade sprachen. Oft ist dieses Versagen wie eine Wunde bei uns, die wir in uns tragen, aber diese Wunde soll verheilen. Und wir sollen, Gott möchte, dass wir eine Atmosphäre in uns entwickeln, in der die Wunden heilen können. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir an einem ganz bestimmten Punkt zum einen versagt haben und zum anderen zutiefst verletzt worden sind. Und das begleitet uns dann unser ganzes Leben. Es wird immer wieder zu einem Thema. Wie war das bei Petrus? Als er vor Jesus stand und traurig sein Versagen eingestand, was hat Jesus gesagt? Weide meine Schafe. Du bist der Richtige. Du wirst sie verstehen. Da war das, was vorher war, auf einmal erledigt. Und da begann etwas ganz Neues. Wage es mit Jesus, auch wenn es schwierig werden könnte. Zusammenfassend könnte man sagen, Dienst gehört zu geistlichen Grundlagen einer Gemeinde, zu ihren Aufgaben, zu Zielen einer Gemeinde und eines persönlichen Lebens als Christ. Das gilt denen, die hier arbeiten, in dieser Gemeinde und Verantwortung tragen. Das gilt allen Christen und ich wünsche uns, dass wir treu bleiben in dem, was wir tun. Dass wir siegreich humpeln, vielleicht mit zerbeulten Beinen und angeschlagenen Gesichtern, mit manche dicke Lippe, Denn mündige Christen sind diejenigen, die zwar versagen, aber die es auch gelernt haben, mit ihrem Versagen würdevoll umzugehen. Und vergesst nicht, über dem Himmelstor steht: Willkommen daheim. Da wartet Gott auf uns mit geöffneten Armen. Ich möchte beten und danach stehen wir auf und singen das Lied Das Höchste meines Lebens. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deine Treue so erwiesen hast und immer wieder erweist. Und dass du sagst, selbst wenn wir untreu sind, du bleibst treu, denn du kannst dir nicht widersprechen. Herr, bitte hilf uns, dass wir persönlich und als Gemeinde uns so entwickeln, dass immer mehr Barmherzigkeit und liebevolle Wahrheit in dieser Gemeinde herrscht. Und dass wir gerne mitarbeiten und dienen mit den Gaben, die du uns gegeben hast, weil wir das aus Dankbarkeit tun, dir gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Segne uns bitte dabei. Amen.